Jetzt ist wieder Zeit für Ruh im Studio. Den Podcast im Sparkassenkosmos. Mit Sparkassen für Sparkassen. Präsentiert von Sascha Ruh und der Sparkassen Consulting GmbH.
Und jetzt ist wieder Ruh im Studio und ich freue mich sehr, heute eine Person im Studio zu haben, den Herrn Stefan Brosser. Er ist Vizepräsident des Bayerischen Sparkassenverbandes und wird mit mir heute ja durchaus auch über Stefan Brosser sprechen, aber auch über Herausforderungen, Visionen für Sparkassen in Bayern und vielleicht auch den einen oder anderen Impuls für Sparkassen in Deutschland geben. Ich freue mich sehr, Herr Brosser, dass Sie heute dabei sind.
Sehr, sehr gerne, Herr Ruh. Herzlichen Dank für die nette Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind und sich die Zeit nehmen und wir tatsächlich mal so über ein paar Themen sprechen. Vielleicht kurz ein paar Sätze zu Ihnen, damit auch jeder weiß, wer ist eigentlich Stefan Brosser. Ich habe mich ja durchaus da briefen lassen, was Herr Brosser so alles in der Vergangenheit gemacht hat. Und ja, ist ein Bankmensch durch und durch, das kann man schon so sagen. Er hat auch die blaue Seite mal kennenlernen dürfen in seiner Historie der Bankausbildung. Ist dann auch ja in die Sparkassenwelt übergetaucht, war dann auch nochmal in der Volksbank in Zwiesel-Regen, also im Bayerischen Wald ist es, gell, wenn ich das so richtig?
Genau,
ist genau.
Im Bayerischen Wald in der Heimatregion angesiedelt.
Genau. So, Herr Ruh. Sehr gut. Genau, und ist dann in die Sparkasse Frei und Grafenau. Und daher kennen wir uns auch schon viele, viele Jahre. Ja, war dann stellvertretender Geschäftsstellenleiter, IKB, Marktbereichsleiter, Leiter Firmenkunden, Gewerbekundengeschäft und ist dann in den Vorstand ordentlich reingekommen ab 2007, war dann 2014 VV in der Sparkasse Frei und Grafenau und ist seit 1.4.23 Vizepräsident des Sparkassenverbands in Bayern. Von daher, ja, steile Karriere, viele Tätigkeiten nebenher, viele Ämter nebenher, also das ist schon sehr spannend.
Ja, es war eine spannende Zeit und ich hoffe, wird es auch in Zukunft bleiben. Sie haben es jetzt vorgetragen, ich durfte es erleben, von daher war das tatsächlich eine spannende Phase herum.
Das glaube ich. Ja, mal so ein paar Anekdoten vielleicht so aus der Historie, gerade wenn man so diese verschiedenen Stationen gesehen hat. Was ist denn vielleicht neben der fachlichen und ich sage mal Karriereseite vielleicht auch ein Fakt, den man über Stefan Brosser wissen sollte, der so nicht in irgendwelchen Lebensläufen steht?
Da gäbe es jetzt einige Dinge, die sicherlich von Interesse wären. Ja, vielleicht zwei, drei Themen, die mich beschäftigen. Zuerst einmal, glaube ich, prägt mich als Person schon eine gewisse Bodenständigkeit, eine gewisse Grundehrlichkeit. Das ist übrigens aber auch die Erwartungshaltung, die ich meinen Partnern gegenüber habe. Egal ob jetzt Mitarbeiter oder Geschäftspartner. Ich glaube, das würde uns allen zusammen sehr viel nutzen, wenn wir uns aufeinander verlassen können in verschiedenen Ausrichtungen. Ja, vielleicht, Sie fragen nach einer Anekdote. Wenn ich so zurückschaue in das Ernennungsverfahren als Vorstand damals. Ich kam aus dem gleichen Haus und man macht sich natürlich Gedanken in einem Bewerbungsverfahren beispielsweise. Wie geht man damit um? Die Verwaltungsräte kannten mich aus der Region, aber auch natürlich im fachlichen Bereich aus der Sparkasse. Und eine Eigenschaft von mir ist auch die Vorbereitung, letztendlich sich mit Dingen vorab auseinanderzusetzen. Und ich hatte für mich so ein Set geplant, wie denn so ein Vorstellungsgespräch ablaufen könnte. Lief dann etwas anders ab. Das war ungeplant und auch überraschend für mich, aber das war so die erste Lehrstunde letztendlich, flexibel zu reagieren und zu versuchen, die Dinge so anzunehmen, wie sie auf einen zukommen, um daraus dann auch das Beste zu machen. Es ging dann weiter, es war eine sehr anstrengende und auch nervenaufreibende Phase der Bewerbung bzw. der Ernennung dann zum Vorstand. Ich sehe das heute noch von mir, das war dann nachmittags in der Verwaltungsratssitzung, wurde dann das Ergebnis bekannt gegeben und abends war Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier mit dem Verwaltungsrat und mit allen Führungskräften und dort wurde dann das Ergebnis bekannt gegeben und beim Betreten des Raumes, wo die Weihnachtsfeier stattfand, war das Gefühl dann doch etwas mulmiger. Wie reagieren jetzt die Kolleginnen und Kollegen vom Kollegen tatsächlich zur Führungskraft, zum Vorstand im Hause? Ist aber gut gegangen, sonst Super. Würde ich heute nicht bei Ihnen sitzen. Also das vielleicht so hinter die Kulissen blickend eher etwas emotionaler und weniger Lebenslauf geprägt.
Total spannend, gerade im Hinblick jetzt auch auf so eine Lernkurve und die vielen Stationen, die man da so hat oder die Sie auch hatten. Weil ja, du kannst alles planen, du kannst alles vorbereiten und am Ende kommt es dann doch ein bisschen anders. Und dann ist es Geschick gefragt, wie gehe ich dann in dieser Situation damit um? Und ich glaube, das prägt auch ein Stück weit unser Geschäftsfeld, unsere Sparkassen am Ende des Tages. Also, weil die Herausforderungen, die da tagtäglich einprasseln, die sind ja ehrlich gesagt immer wieder da gewesen. Es gab auch schon immer Herausforderungen und sie wären halt immer wieder andere. Und wenn wir mal darauf blicken, jetzt hatten Sie auch 17 Jahre Erfahrung als Vorstand in einer kleinen Sparkasse, die ich auch gut kenne aus der Historie und die ja tagtäglich auch mit den Herausforderungen gekämpft hat, die auch große Sparkassen haben. Aber bei kleinen ist nun mal auch ressourcentechnisch das eine oder andere immer ein bisschen anders. Und ich kenne gut noch einige Menschen aus dem Althaus, wo dann meistens die Themen auf den Schultern lasten und es sind dann irgendwann auch viele. Wie blicken Sie denn jetzt aus der heutigen Rolle auf Ihre Vergangenheit auch auf kleine Sparkassen, was da so an Themen auf die zukommt?
Ja, das ist sehr ambivalent, Herr Rubiot. Ich bezeichne ihn auf der einen Seite voller Stolz, weil wir kleine Sparkassen haben, die durchaus eine Nähe zu den Kundinnen und Kunden, natürlich aufgrund der regionalen Verankerung und auch aufgrund der Kleinheit, haben können. Auf der anderen Seite, neben Stolz, schon auch Sorge. Sorge in die Richtung, schafft es ein kleines Haus mit regulatorischen Rahmenbedingungen zurechtzukommen? Und das, glaube ich, ist die größte Herausforderung. Parallel dazu würde ich das Thema Fachkräfte und Schlüsselpositionen einfach sehen. Wie gelingt es einem kleinen Haus, die Schlüsselpositionen zu besetzen und auch ja in einer Nachfolgeplanung auch adäquat zu berücksichtigen? Das ist durchaus eine Herausforderung, die ich schon dort sehe. Wobei, wenn ich mir jetzt in der jetzigen Rolle anschaue, gibt es Korrelationen zwischen Größe und Erfolg? Nein, es gibt es nicht. Und von daher glaube ich, ist die Diversität in unserer Sparkassenlandschaft der Größe nach, der Art nach schon ein Merkmal, das uns als Gruppe stark macht und auch auszeichnet. Deswegen möchte die kleinen Häuser nicht müssen, die großen genauso in einer anderen Rolle sich wiederfinden, aber der Erfolg an sich bei einem kleinen Haus, in Anführungszeichen, kann sich genauso einstellen. Vielleicht muss man mehr achtsam sein, auf Menschen noch mehr Acht zu geben, um in eine vernünftige Zukunft zu gehen, die dann auch eine gewisse Plangrundlage mit sich bringt.
Gibt es denn Themen, die Sie jetzt aus Ihrer Vergangenheit, ich sage mal die Erfahrung, die ist glaube ich nicht abzusprechen, die Sie über die Jahre aufgebaut haben, aber das ist ja mal das eine von der Fachlichkeit. Gibt es denn Themen, die Sie jetzt in Ihrer neuen Rolle dann auch mitgenommen haben, wo Sie heute noch von zehren?
Ja, gibt es eher so auf der menschlichen Seite, würde ich einmal bezeichnen, jemanden an seiner Seite zu wissen, der einen unterstützt. Mentoring, würde man neudeutsch vielleicht das Thema benennen. Ich hatte in der Vergangenheit das große Glück, immer wieder Menschen bei mir zu haben, sei es jetzt familiär, aber auch natürlich im beruflichen Umfeld, die das Fortkommen unterstützen. Dann war natürlich auch das ein oder andere an Faktor Glück mit dabei. Was aber unerlässlich ist, um sich auch Glück zu erarbeiten, ist Analyse und Vorbereitung. Also die Basisarbeit muss schon jeder selber machen und das geht mir auch täglich heute noch so. Und ich bin heilfroh, irgendwann mal beigebracht bekommen zu haben, wie denn Vorbereitung am besten funktioniert, wie das der Werkzeugkasten letztendlich ausgestattet sein muss, um eine vernünftige Analyse zu betreiben. Und das nützt mir heute noch in vielen Fällen. Mhm. Und wenn es einem mal nicht so gut gehen sollte, auch das passiert ab und zu, dann gibt es Menschen, ich sprach vorhin von Mentoren oder Begleitern, die einem dann einmal auf die Schulter klopfen und einem wieder den Weg weisen, der dann den nächsten Schritt ermöglicht.
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil du kannst dich ja auch in einem Hamsterrad bewegen, viel anstrengen und trotzdem kommst du nicht weiter. Du brauchst ja irgendwo auch Menschen, die dich begleiten auf dem Weg und die dir vielleicht auch mal Hinweise geben, oh, mach da vielleicht mal ein bisschen mehr, linksrum, rechtsrum, da geradeaus mehr. Mhm. Ja. Jetzt ist ja dann der Sprung passiert in die Vizepräsidentenrolle. Das ist ja schon ein starker Sprung, der hier wirklich auch ja mit Ihnen als Person auch was macht. Sowohl als Mensch, aber auch natürlich in der Funktion und in der Präsenz als Mensch. Jetzt gibt es, glaube ich, eine ganze Menge an Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht gar nicht wissen, was macht eigentlich ein Vizepräsident und wie wird man das eigentlich? Wie kommt man da eigentlich hin? Wie läuft so ein Verfahren ab? Wie läuft das eigentlich? Denn wir haben ja viele Sparkassen-Kolleginnen und Kollegen, die klassisch den Werdegang in der Sparkasse kennen, auch das Verfahren, Vorstand zu werden. Aber eine Vizepräsidentenrolle ist jetzt schon etwas, was ja nicht so oft vorkommt. Wie wird man Vizepräsident?
Ja, zuerst Vorbereitung und Analyse in Anführungszeichen, meine Grundlagen wieder. Zuerst muss es einmal Ausschreibung geben, die Möglichkeit sich bieten, dass überhaupt zu der Zeit, in der man aktiv sein darf, dort sich auch diese Chance auftut. Das war jetzt in dem speziellen Fall vor knapp 2 Jahren so. Wie wird man dann Vizepräsident? Man bewirbt sich auf eine Ausschreibung, vielleicht auch mit dem ein oder anderen weiteren Bewerber. Es gibt dann eine Vorstellungsrunde vor dem Verbandsverwaltungsrat, also das Organ, das, glaube ich, jeder Vorstand und jeder Sparkassenmitarbeiter als Verwaltungsrat kennt, gibt es auch im Sparkassenverband Bayern. Dort gibt es eine Präsentation, ein Auswahlverfahren letztendlich und dann gibt es eine Entscheidung, die einem gefällt oder weniger gefällt. In dem Fall war es so, dass sie mir gut gefallen hat. Aber auch nicht zu verleugnen ist, dass man natürlich auch mit einer gewissen Grundeinstellung und Vorstellung in eine neue Position geht. Gott sei Dank bewahrheitet sich sehr viel von den Vorstellungen, die man mitbringt. Umgekehrt gibt es aber das ein oder andere Neue. Und die Flexibilität ist auch hier natürlich gefordert, ja, sich einzubringen, um vielleicht auch neue Wege zu gehen, Pfade, die in der Vergangenheit aktuell und auch richtig waren, anders zu gestalten, vielleicht auch den ein oder anderen Fehler machen zu dürfen, das aber auch den Kolleginnen und Kollegen auch zuzugestehen. Was ich aber parallel dazu, ich sprach vor allem von Mentoren, die einem zur Seite stehen, schon auch wichtig ist, mit dem engsten Umfeld, Familie, es zu klären, kann und will man das tatsächlich und sind die Begleiter auch weiterhin an der Seite von einem, weil es funktioniert genauso wie im beruflichen Umfeld so häufig nur als Team. Die Familie muss dann auch die ein oder andere Laune oder die ein oder andere Zeit ja ertragen oder darauf verzichten. Das ist schon entscheidend, neben dem fachlichen oder Ausschreibungsthemen oder Asset oder Bewerbungsverfahren, die dann letztendlich anstehen. Es muss die Familie einfach auch mit dahinter stehen.
Guter Verzicht ist gerade in solchen Funktionen ja Tagesgeschäft, darf man schon so sagen. Kenne ich selbst sicherlich in einer anderen Funktion, aber dennoch, ne, 40-Stunden-Wochen sind da sicherlich nicht der Standard. Ja, trotz allem, die Frage stellt sich dann natürlich, jetzt waren Sie in der Vorstandsvorsitzendenrolle, kam dann irgendwann der Punkt, ich meine, klar, da hat sich dann auch, ich sag mal, das ein oder andere Verband ergeben, kamen da Zufälle aufeinander oder war das ein Stück weit ein Plan, auch noch Next Step zu gehen in diese Vizepräsidentenrolle?
Naja, es waren 16 Jahre als Vorstand in Frei und Grafenau und man fragt sich natürlich, wie geht's denn weiter in einem Alter, so Anfang 50, dann gibt's ja das ein oder andere Telefonat, wie wir es alle kennen, das man mal führt, das ein oder andere an interessanten Aufgaben, die vielleicht auch auf dem Tisch liegen und hier hat's genau gepasst. Es war die persönliche Entwicklung so, dass man ein Haus mitentwickeln durfte, das auf einem guten Pfad sich befand, die Grundfeste im Prinzip gelegt wurden und dann juckt es irgendwann in den Fingern und dann passt halt die eigene Einstellung zu den Voraussetzungen. Vorbereitung war ganz okay, würde ich jetzt mal sagen. Die Vorbereitungsphase bei mir war soweit abgeschlossen. Familie stand dahinter. Und dann war das Team im SVB auch eines, das mich durchaus gereizt hat. Weil aus der früheren Erfahrung heraus, ich leider Gottes von Verbandseite sehr viel gehört hatte, aber persönlich nicht erlebt hatte. Und das reizt dann schon. Und ich bin auch ein Mensch, der durchaus auch kritische Töne mit von sich gibt und hier was zu verändern oder zu bewegen, das reizte mich einfach. Und deswegen war der Weg dann relativ schnell klar und naheliegend. Und dann geht es mit großem Ehrgeiz an die Aufgabe, versuchen etwas anders zu machen, Mitarbeiter zu begeistern und mitzunehmen.
Jetzt hatten Sie das Thema Aufgaben angesprochen, neue Aufgaben, neue Reize, neue Themen zu bewegen. Was sind denn Aufgaben oder Verantwortlichkeiten, die man in der Funktion dann auch ausübt?
Es gibt zwei Ressorts im Sparkassenverband Bayern. Das eine deckt Matthias Diesel als Präsident mit ab. Das zweite darf ich mit dazu machen. In meiner Funktion, das Ressort beinhaltet beispielsweise den kompletten Vertrieb. Es beinhaltet auch die komplette Banksteuerung. Und es ist auch die Sparkassenakademie Bayern mit dem Sitz in Landshut, der pädagogische Teil wohlgemerkt, dort mit integriert. Das ist so der Umriss meines Aufgabengebietes und meines Ressorts. Das wäre mir so der fachliche Überblick, wenn man von Organigramm sprechen möchte. Der inhaltliche Part bezieht sich in erster Linie mal auf die Mitarbeiter des Sparkassenverbandes. Für mich das wichtigste Gut tatsächlich. Dann die Sparkassenfahrt, für die wir als Dienstleister, Vordenker, Umsetzer, Stimmgeber vielleicht auch fungieren. Und dann natürlich als drittes die überregionalen Gremien, die auch in großen Teilen meinen Tag oder meinen Tagesablauf auch mit dazu füllen. So würde ich die beiden Standbeine, Ressort, Struktur, Organigramm, aber dann die Schwerpunkte nach Menschen orientiert auch mit fixieren herum.
Und jetzt haben Sie auch noch ein paar Ämter, Herr Bosser, die Sie ja auch noch ausfüllen in verschiedensten Aufsichtsratsrollen. Wie kriegen Sie denn das alles dann so übereinander? Ich sag mal, das sind ja dann schon ein paar Themen, die da so laufen.
Sehr gute Frage, die ich mir zu Beginn auch gestellt hatte. Wie funktioniert denn das? Weil man verschafft sich einen Überblick, Analyse von vorhin. Welche Aufgaben waren denn auf einen? Es gibt Gott sei Dank zwei Damen an meiner Seite, die im Vorzimmer und der Assistenz sitzen, die hier große Erfahrungswerte mitbringen und mich durch den Tag, durch die Wochen und Monate navigieren. Grundsätzlich glaube ich, wie bekommt man es unter einen Hut? Fleiß, vielleicht eine Portion Ehrgeiz mit dazu, aber auch die notwendige Gelassenheit, das ein oder andere selbst entwickeln zu können. Aber es ist kein 8-Stunden-Job, das sei an der Stelle schon auch dazu gesagt, aber das war auch nie der Anspruch. Das weiß man, glaube ich, in verantwortlicher Position, egal ob hier oder woanders, auf alle Fälle. Es ist an Einsatz sicherlich etwas mehr zu tun, ja.
Ja, das glaube ich. Zumal die Anspruchshaltung an Sie, an den Verband, an die Themen natürlich enorm sind. Wir hatten vorhin über die Herausforderungen der Sparkassen gesprochen, die natürlich auf genau solche Dienstleistungen schauen. Was ist das Angebot und hilft es mir weiter, meine Themen im Haus schnell und zügig und auch ergebnisorientiert umzusetzen? Und dafür ist ja auch der Verband an der Stelle und die Akademie am Ende genauso mit da, um das Ganze zu tun. Ja. Jetzt ist natürlich die für mich ja sich anschließende Frage, welche Rolle spielt jetzt der Verband? Wir haben ja mehrere Verbände in Deutschland, den Teilen auch mit unterschiedlichsten Prägungen und ich sage mal auch Aufträgen, auch unterschiedlichsten Strategien. Und jetzt können Sie sicherlich sehr genau für den Bayerischen Verband sprechen. Welche Rolle spielt da der Verband in der Zusammenarbeit mit den Sparkassen und gibt es vielleicht auch Initiativen oder Synergien, wo Sie sagen, naja, da könnten wir vielleicht auch in Summe, wenn Sie mal, ich sag mal, in Helikopter sich setzen, von oben drunter schauen, da können wir vielleicht noch in Summe noch besser die Dinge hinbekommen. Ja. Wie blicken Sie da drauf?
Naja, die Rolle des Verbandes an sich ist vielleicht von der praktischen Seite aus meiner Historie geprägt. Was war so der Wunsch an den Sparkassenverband Bayern als Vorstand oder als Mitarbeiter? Und das deckt sich in weiten Teilen schon mit dem, was momentan meine Anspruchshaltung oder auch meine Vorstellungen sind. Ich würde es einmal bezeichnen als Innovator, neue Ideen, neue Wege zu denken und vielleicht auch vorzuzeichnen, an die man im täglichen Tun als Vorstand weniger denkt oder vielleicht sich die Zeit auch gar nicht nehmen kann dafür, also Vordenker, aber vielleicht auch Strukturierer, Kämpfer für die gemeinsame Idee, weil es gibt 12 Regionalverbände in Deutschland, unter dem Dach des DSGV, also es gibt Verbundpartner, Dienstleister, mit denen man natürlich versuchen muss, auch die Interessen der aktuell 58 bayerischen Sparkassen auch nach außen zu vertreten. Und manchmal etwas vehementer, manchmal etwas konzilianter, das sind sicherlich die Dinge, die einen umtreiben. Herr Ruh, Sie sprachen aber auch davon, wo gibt es denn mögliche Synergien? Ja, die gibt es tatsächlich und es würde uns gut anstehen, wenn wir diese auch erkennen und nutzen würden. Das Bewusstsein zu schaffen, glaube ich, ist auch unsere Aufgabe. Gerade als einer der größeren Regionalverbände deutschlandweit, glaube ich, ist es wichtig, auch hier Anstöße zu geben im Sinne von, lass uns darüber sprechen und nachdenken, wo können wir Synergien heben. Ich denke an Kooperationen zwischen Regionalverbänden. Wir als Sparkassenverband Bayern dürfen als Federführer, so nennt sich diese Aufgabe, im Bereich der Banksteuerung aktiv sein. Und das könnte ich mir in vielen Dingen weiter vorstellen. Also Kooperationen. Das zweite ist, wir sind gerade dabei, die Standardanalyse voranzutreiben, Bürokonzepte zu entwickeln. Auch hier kann ich mir vorstellen, auch übrigens für die Sparkassen Consulting, in einem Verbundhaus tätig zu sein, näher noch in Richtung des Verbandes zu rücken, um die Interessenslagen, die manchmal unterschiedlich gelagert sind, noch besser abgleichen zu können. Das wären so zwei Dinge, Kooperationen bzw. Integration von Verbundpartnern und Dienstleistern, die mich momentan intensiv beschäftigen.
Jetzt hat sich ja der Bayerische Verband als fokussierter Wirkungsverband aufgestellt. Was bedeutet das? Weil ich habe es tatsächlich ja auch schon auf Tagungen gesehen, ist ein spannendes Gebilde an zwei Wörtern, die aber eine ganze Menge Kraft in sich tragen. Was steckt da dahinter?
Ja, was steckt dahinter? Zur Zeit, als ich beginnen durfte beim Sparkassenverband, fragte ich, welche strategische Ausrichtung hat denn der Sparkassenverband Bayern? Das ist mein Naturell, einfach die Analyse voranzutreiben und zu sehen, wofür stehe ich und wo möchte ich denn auch hin. Und hier gab es ein Zielbild 2025. Und da wurde aus meiner Sicht sehr gute Vorarbeit geleistet, von den Kolleginnen und Kollegen mit hohem Fleiß und Engagement daran gearbeitet. Mit der neuen Stellenbesetzung durch mich war da natürlich die Frage offen, wo wollen wir denn weiter nach 2025 uns hinentwickeln? Und so entstand eine Strategie des SVBs in akribischer Kleinarbeit, aber auch mit vielen, vielen helfenden Händen, die uns begleitet haben, unter dem Titel Wir 2030. Das soll eigentlich zwei Botschaften senden. Wir, das ist die Gemeinschaft gefragt, das ist das Team gefragt, das Team im SVB zu den Sparkassen, aber auch zu Dienstleistern, Verbundpartnern und zu den Gremien. Und 2030, dass diese Entwicklung, die uns vielleicht neu vorschreibt, nicht von heute auf morgen zu erreichen ist. Und das ist ein Signal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht ad hoc alles umkrempeln zu müssen, sondern dass sich Kulturen auch verändern können. Das ist vielleicht so die Überlegung, wir 2030 und Strategie Wirkungsverband hat uns tatsächlich umgetrieben. Wo wollen wir uns in Zukunft und wo können wir uns auch einbringen, weil wir schon auch merken, dass ungefähr ein Drittel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns die nächsten 5 bis 6 Jahre verlassen wird. Altersbedingt, Altersteilzeit, vielleicht auch Fluktuation. Und worauf müssen wir uns fokussieren in Zukunft? Und deswegen wollten wir weder Handelsverband noch Vollverband sein, sondern haben versucht, über einen Wirkungsverband eine Lösung herbeizuführen. Das heißt, grundsätzlich wollen wir uns auf Themen fokussieren, die wir dann aber von Anfang bis zu Ende durchdeklinieren, begleiten, mitentwickeln und dann aber gerne auch umsetzen. Das steckt hinter Wirkungsverband. Die ersten 3 Buchstaben sind zufällig auch wir, Wirkungsverband, das wir für die Zukunft natürlich gemeinschaftlich vorantreiben wollen.
Ja, Symbolwirkung ist in jedem Fall gegeben, allein schon im Wortspiel und letzten Endes dann auch in der Ausprägung der Inhalte. Jetzt haben Sie vorher noch das Thema Zusammenarbeit mit dem Präsidenten angesprochen. Sicherlich auch das in der Wirkung. Was macht denn ein Sparkassenpräsident, ein Präsident des Bayerischen Verbandes? Ich habe ja auch noch die Möglichkeit, mit ihm eine Podcast-Folge aufzunehmen. Gleich ein kleiner Spoiler am Rande. Wie ist denn da die Schnittstelle zu beschreiben? Wie arbeiten Sie da miteinander? Wie trennen sich so ein Stück weit vielleicht auch dann die Rollen in der Innenwirkung, vielleicht auch in der Außenwirkung?
Naja, zuerst einmal gilt es zu betonen, dass das Verhältnis zwischen Matthias Diesel und mir als sehr gut zu bezeichnen ist. Das merken auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist auch in Gremien überregional der Fall. Ich glaube, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, um positiv in die Zukunft gehen zu können. Wie funktioniert ein Team? Energien zu verschwenden auf diesem Feld wäre aus meiner Sicht eher unglücklich, passiert jetzt bei uns Gott sei Dank nicht. Und wir lassen uns gegenseitig auch den Raum, den wir brauchen und unterstützen uns auch. Und ich glaube, das funktioniert, egal ob bei einer Pressekonferenz oder jetzt bei einer Zukunftskonferenz, die wir die letzten Tage hatten, sehr, sehr gut und ist nicht selbstverständlich. Wie ist die Prägung oder das Aufgabengebiet von Matthias Diesel? Ich glaube, er wird in einem der nächsten Podcasts Ihnen das persönlich erklären, aber es ist eine Ressortaufteilung, so wie ich bei meinen Bereichen unterwegs bin, so gibt es auch bei ihm Bereiche, die bei ihm angesiedelt sind, beispielsweise Personalabteilung, beispielsweise juristische Begleitungen, nur um 2 zu benennen, die sich hier natürlich auch herauskristallisieren. Das Beteiligungsmanagement ist bei ihm, also die Beteiligungsunternehmen, die wir als Sparkassenverband für unsere Sparkassen auch begleiten dürfen. Das ist so das, was bei ihm auch allfällig ist. Natürlich auch Gremienarbeit, genauso wie bei mir auch, und wir teilen uns das auf. Die Herkunft von beiden ist eine etwas unterschiedliche. Der Präsident ist eher der politisch geprägte. Es liegt an unserer Struktur, an der Trägerschaft der Sparkassen. Und der Vizepräsident ist eher so der Praktiker, in Anführungszeichen, Sparkassenvorstand. Wobei mit dem Augenzwinkern, Herr Ruhe, schon gestattet ist, wenn auch der Präsident fachlich gut aufgestellt ist. Und das könnte ich bei Matthias Diesel übrigens auch bei Uli Reuter als Vorgänger klar positiv herausstellen. Und das erleichtert das Verständnis natürlich.
Auf jeden Fall. Zumal Herr Reuter ja auch, wie wir alle wissen, ja auch nochmal ein Treppchen höher gegangen ist. Richtig. Keine Frage. Ja. Jetzt blicken wir mal zusammen so ein bisschen auf die Situation in den Sparkassen. Sie haben jetzt ja einmal die praktische Erfahrung als Vorstand, auch in anderen praktischen Rollen, ja auch in den Vorgängerrollen erlebt. Was glauben Sie, was müssen die bayerischen Sparkassen vielleicht jetzt mal explizit in den nächsten Jahren ganz stark in den Fokus nehmen? Wo sehen Sie visionär so die nächsten Entwicklungen, die Big Points, was die Sparkassen in jedem Fall angehen müssen, in dem Wissen, Regulatorik ist eine Herausforderung, Personal ist eine Herausforderung, weil eben auch Arbeitskräfte oder Menschmangel ein Stück weit ja auch immer wieder betont wird. Gleichwohl wir ja auch gerade wahrnehmen, viel Quereinsteiger, das funktioniert auch ganz gut, da gibt es ja tolle Konzepte auch. Was sind so die kernzentralen Impulse, wo Sie sagen, da müssen wir wirklich viel Kraft und viel Zeit auch investieren?
Ich würde es mit einem Begriff benennen wollen, was für mich der Kernpunkt ist, das ist Menschen. Und das neue Menschen zu sein, das bezieht sich jetzt auf Kunden, Kundenzufriedenheit, Kundenberatung, die Qualität in der Beratung abzuliefern, bezieht sich aber auch auf die Menschen, die uns anvertraut sind, in der Verantwortlichkeit, in der Führung, also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Beides ergänzt sich meines Erachtens sehr gut. Also wir sprechen über Menschen, über Personal und Kunden. Das wird der zentrale Dreh- und Angelpunkt die nächsten Jahre sein, auch in der Begleitung von Veränderungen. Herr Russi, sprachen von Quereinsteigern, ja. Wir werden auch erleben in unserer Sparkassenorganisation, dass sich Arbeitsprofile verändern. Technisch geprägt, künstliche Intelligenz als Schlagwort, Prozessoptimierungen. Die ein oder andere Aufgabe wird sich verändern und das Personal muss sich natürlich hier darauf auch einlassen, muss auch begleitet werden. Also Menschen ist so das eine. Und der zweite Punkt, der mich intensiv umtreibt, ist Vertrieb. Am Kunden zu sein, den Kunden unterstützen, begleiten in allen seinen Lebensphasen und auch eine gewisse Aktivität dabei an den Tag zu legen. Aktivität heißt für mich, auf den Kunden zuzugehen, Vertrieb, mit dem Kunden ins Gespräch einzutreten, Bedürfnisse zu erkennen, vielleicht auch Bedürfnisse zu wecken, aber die Aktivität an den Tag zu legen. Nicht abzuwarten, bis der Kunde von sich aus aktiv wird, sondern umgekehrt, die Erwartungshaltung ist schon, egal in welcher Branche wir drüber sprechen, aber im Sparkassenbereich insbesondere, hier mit Aktivität aufzuwarten. Weniger Konsumhaltung würde ich es bezeichnen, an den Tag zu legen, sondern eher aktive Gestaltung dessen, was denn so an Ideen und Gedanken vor uns liegt. Das waren so die zwei Dinge. Personal auf der einen Seite, Menschen und Vertriebe auf der anderen Seite, die am besten zueinander finden müssen. Vielleicht, wenn Sie mir erlauben, ist das Thema finanzielle Bildung für mich noch eins, was mich umtreibt. Wir diskutieren häufig über Verbraucherschutz. Der beste Weg für meine Begriffe ist, Menschen fit zu machen, auch im Finanzdingen, um einfach keine Fehler, keine fatalen Fehler zu machen, sondern um eine Grundaufgeklärtheit zu haben. Und was uns leider auch umtreibt, das ist Regulatorik, und das wird die nächsten Jahre, Sie sprachen ja mittelfristig nach vorne blickend, was tut sich? Die Regulatorik wird sicherlich ein Punkt werden, der uns umtreibt, der uns beschäftigen wird, und hier gilt es, Lobbyarbeit zu betreiben, für unsere Anliegen zu werben, vielleicht auch Input zu liefern auf politischen Bühnen, bei Verbänden genauso aktiv zu sein, dafür zu werben, was denn unser USP, unser Alleinstellungsmerkmal tatsächlich als Sparkassenorganisation ist. Das sind so die Gedanken, die mich umtreiben, wenn ich so die nächsten 5, 6, 7 Jahre nach vorne blicke.
Und jetzt haben Sie einen Blick nicht nur auf die bayerischen Sparkassen, sondern auch auf, ja, durchaus durch die Nähe auch in die anderen Verbände, ja auch in andere Gebiete. Erkennen Sie Unterschiede? Also machen die bayerischen Sparkassen irgendwas besser oder schlechter? Oder darf man das gar nicht sagen? Gibt es vielleicht auch grundlegende Themen, wo alle miteinander noch besser werden müssen? Kann man da Schwerpunkte erkennen? Wie blicken Sie da drauf? Sie haben ja jetzt, wie gesagt, eine relativ frische Historie, ja, im Verband, aber ja auch eine aktive Historie als VV.
Also man merkt schon, vielleicht beginne ich in den eigenen Sparkassen, dass schon viele Sparkassen andere Wege suchen, um ans Ziel zu kommen. Und das ist auch gar nicht so verkehrt. Es gilt aber dann auch von dem Besten zu lernen. Und wenn man erkennt, der eigene Weg ist jetzt nicht der erfolgversprechendste, dann vielleicht auch abzubiegen und an der Weiche sich in die Richtung des besseren Konzeptes auch einzulassen. Das merke ich nicht nur in Bayern bei Sparkassen, sondern auch überregional bei Regionalverbänden, die unterschiedliche Herangehensweisen vielleicht zu ein und demselben Themenkomplex haben. Aber ich glaube auch hier, dass es notwendig sein wird, die nächsten Jahre sich aufeinander zuzubewegen. Hier dem anderen zuzuhören, weil einfach schon aufgrund der Größe der Regionalverbände es immer herausfordernd wird, alle Dinge abdecken zu können. Und die Kooperation, die ich vorhin benannte, kann ein Lösungsansatz sein. Und so groß Bayern regional bei den Sparkassen ist, so groß ist auch Deutschland in den Regionalverbänden. Und die Mentalität spielt hier schon auch eine Rolle. Bayern macht nicht alles besser, vielleicht manchmal anders. Aber man sollte auch die Aufmerksamkeit mitbringen, genau zu schauen, wo machen andere etwas besser. Und es ist ja nicht verboten, sich damit auch auseinanderzusetzen und dazuzulernen.
Absolut. Also ich kann das ja durchaus in meiner Funktion bestätigen. Es gibt sicherlich unterschiedlichste regionale Vorteile, die man auch hat und die man auch prägt. Aber ich glaube, voneinander zu lernen und das eben in einem Miteinander, diese Offenheit, das ist schon ein Thema meines Erachtens, wo wir noch viel Energie investieren müssen. Ja, ich sage mittlerweile nicht mehr Visier hoch, sondern Helm ab. Mhm. Ja, weil das eine ganz andere Art des Miteinanders erzeugen kann und auch sich bei, ich sag mal, Aspekten, wo man sagt, Mensch, da waren wir vielleicht anders unterwegs, auch einzugestehen, das war vielleicht auch nicht gut.
Vielleicht, Herr Ruh, ist neben der Offenheit auch das Thema Kritikfähigkeit ein Punkt, der uns in der Zukunft immer mehr begleiten wird, ohne jetzt persönlich beleidigt zu sein, in Anführungszeichen, aber um Kritik als Freundschaftsdienst hinzunehmen, es macht sich jemand Gedanken um mich und gibt mir das auch als Feedback weiter. Und da geht es weniger um die persönliche Ansprache, sondern eher um einen gut gemeinten Hinweis, wie könnte es denn anders, vielleicht sogar besser laufen.
Ja, und das bringt mich direkt zum nächsten Punkt, Herr Prosser. Jetzt haben wir ja viel über Sparkassen, über Themen, Herausforderungen, auch über Ihre Vita gesprochen. Jetzt würde ich mich noch ein paar persönliche Punkte interessieren, weil ich sage mal, in so einer Rolle und Funktion, da ist man ja sicherlich auch geprägt von dem einen oder anderen Vorbild, von dem einen oder anderen Prinzip. Einiges haben wir schon heute gehört, Stichwort klare Analyse, gut vorbereitet sein, sich auf die Themen einlassen, auf die Menschen konzentrieren. Aber vielleicht gibt es ja auch konkrete Vorbilder oder Figuren, ja, Personen, die Sie auch ein Stück weit motivieren, das jeden Tag immer wieder gut zu machen.
Ja, Vorbilder. Wirklich eine spannende Frage, je nach Bereich. Im Sportlichen fiele mir so das ein oder andere ein. im Beruflichen ebenso, aber es ist die Mischung. Es gibt nicht das Vorbild, sondern vielleicht das ein oder andere Beispiel im Umgang in einzelnen Situationen. Und die Mischung macht's, weil man versucht, individuell für sich selbst einen Weg zu finden und sich das ein oder andere auch abschauen kann. Das ein oder andere muss man aber auch selbst probieren, auch Fehler machen zu dürfen, die Lernkultur zu entwickeln, wie man denn auch mit den Herausforderungen umgeht. Vielleicht kann man es auf Eigenschaften auch begrenzen, was den einem verschiedene Menschen, die am Wegesrand standen und einen unterstützt haben, mit auf den Weg gaben. Demut ist so ein Thema. Das eigene Stehen im Mittelpunkt ist manchmal wichtig, aber nicht immer. Und das zu erkennen, wann ist eher ein Schritt zurück von Vorteil und wann ist eher die Offensive angesagt, ist eine wichtige Eigenschaft, die ich mit Demut bezeichnen würde. Fleiß, das ist schon auch sicher vom Elternhaus her geprägt. Wie wird man erzogen? Welche Eigenschaften werden einem mit auf den Weg gegeben? Ich glaube nämlich, wenn man versucht, fleißig an den Dingen zu arbeiten, passiert vieles auch von alleine. Man erarbeitet sich das ein oder andere. Ja, was mich auch prägt, ist Ehrlichkeit. Das sind Dinge, die ich immer wieder erkannt habe, auch bei anderen, dass Halb- oder Unwahrheiten einen nicht weiterbringen. Einen selbst beschäftigen, vielleicht auch innerlich aufreiben, auch wenn Ehrlichkeit nicht immer bequem ist. Tut auch manchmal weh, aber wenn Ehrlichkeit ehrlich gemeint ist, dann bringt es den Gegenüber auch weiter und selbst hat man, denke ich, auch nie die Herausforderung, die Straßenseite wechseln zu müssen, wenn man den einen oder anderen wieder trifft, sondern man kann dem im wahrsten Wortsinn auch ins Gesicht blicken, weil man aus der Historie heraus vielleicht den ein oder anderen, ja, das ein oder andere Gespräch oder Begegnung hatte, die nicht immer bequem war, aber auf alle Fälle ehrlich gemeint war. Ist mittelfristig sicherlich der cleverste Weg. Wurde ich zum Beispiel von dem ein oder anderen auch sehr geprägt, der mich am Wegrand begleitet hat oder den Weg vielleicht sogar vorgegeben hat.
Ja, tolle Kompetenzen, tolle Werte am Ende ja auch, ne, die durchaus ja nicht immer vorhanden sind, tatsächlich auch in den hohen Ämtern, ne, was es dann eben auch immer wieder so schwer macht, da auch authentisch zu sein. Jetzt haben Sie ja dieses Amt seit 2 Jahren und auch ja mit viel Veränderungskraft ja auch dann angetreten, haben die Strategie umgebaut, haben verschiedenste Impulse gesetzt und setzen die auch noch in Zukunft. Was sind denn so für die nächsten Jahre so die Dinge, die Sie sich ganz konkret vornehmen, sowohl vielleicht im Sparkassenkontext, aber auch im persönlichen Kontext? Ja, was gibt's da für Punkte, vielleicht persönliche Ziele, persönliche Projekte, wo Sie sagen, da will ich noch ran, das habe ich vor, auch in meinen nächsten Jahren auch wirklich anzugehen?
Das, was ich angehen möchte, ist basierend auf der strategischen Ausrichtung, wenn ich das berufliche Umfeld mir anschaue. Und zwar diese Ideen und Gedanken, die wir gemeinsam im Wir einander, ist ein Begriff, der uns in der Strategie auch geprägt hat, lassen wir uns an dem auch messen. Schaffen wir diese Ziele auch gemeinschaftlich? Oder müssen wir vielleicht den Zeitraum das ein oder andere Mal verlängern oder nachjustieren, aber auf alle Fälle am Ball bleiben? Das wäre so ein Ziel, wenn ich über die Strategie und über das berufliche Umfeld nachdenke, das mich schon beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch die Verantwortung, die man gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat. Die verlassen sich nämlich auch drauf, dass man nicht nur Dinge proklamiert, sondern auch tatsächlich versucht umzusetzen und auch einmal eingesteht, wenn das ein oder andere nicht hundertprozentig funktioniert hat. Das ist einmal so der berufliche Blick. Wenn ich auf unsere Organisation schaue, dann ist schon etwas, was mich antreibt. Wie schaffen wir es, unsere Sparkassenidee noch mehr in die Köpfe zu bringen? Welche KPIs, USPs, ich sprach vor allem von diesen Schlagworten, die uns in der Gesellschaft bewegen. Wie schaffen wir es, Menschen für unsere Idee noch mehr zu begeistern, als das ohnehin als größte Finanzgruppe Europas ohnehin schon der Fall ist? Das treibt mich um. Wie schaffen wir auch junge Menschen dafür zu begeistern, was die Sparkassenidee ausmacht? Und da gibt's einiges zu tun. Überregional, wenn ich so in die politische Landschaft blicke, dann wäre das auch hier gut. Beispielsweise, wenn ich Richtung EU blicke, die regulatorischen Vorgaben, die uns von dort aus immer wieder erreichen, sind nicht immer auf Sparkassen ausgerichtet. Ich formuliere es einmal vorsichtig und belasten unsere Kolleginnen und Kollegen in den Sparkassen intensivst, obwohl es andere Krisenherde gäbe, über die man sich mehr Gedanken machen müsste, und belasten aber auch unsere Kundinnen und Kunden. Wenn ich über Nachhaltigkeitsberichterstattung mir momentan Gedanken mache, ein Thema, das uns über viele Jahre beschäftigen wird, dann gäbe es hier durchaus cleverere Vorgehensweisen, die etwas proportionaler in der Umsetzung auch gestaltet werden könnte. Nichtsdestotrotz ist aber der Schwerpunkt, ich sprach vor allem von Menschen, es ist schon der Umgang untereinander. Wie schaffe ich es, meine Mannschaft zusammenzuhalten und die für die Idee zu begeistern, für die Sparkassen zu arbeiten und sich in Gremien für unsere Kundinnen und Kunden dann auch letztendlich einzubringen.
Ja, mich würde noch eine ganz persönliche Sache interessieren. Die haben auch gar nicht abgestimmt. Der Stefan Prosser jetzt hier als Vizepräsident mit vielen Zielen, mit einer klaren Resilienz, mit einer klaren Orientierung, einer klaren Strategie. Was macht denn ein Stefan Prosser eigentlich in seiner Freizeit?
Ja, das hat sich die letzten 2 Jahre tatsächlich ein bisschen verändert, weil die Freizeitmöglichkeit etwas eingeschränkter ist momentan. Das ist zugegebenermaßen so, weil gerade zu Beginn einer neuen Aufgabe man viele Dinge hört, aber noch nicht versteht. Und das erfordert Zeit. Und diese Zeit ist leider Gottes immer so, dass man die eher vom privaten Umfeld oder vom privaten Budget abknapst. Nichtsdestotrotz habe ich die letzten 2 Jahre auch lernen dürfen, dass Ausgleich sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich im privaten Umfeld unterwegs bin, dann ist es jahreszeitabhängig, egal ob man auf dem Mountainbike beim Wandern unterwegs zu sein, mit Tourenski oder mit Alpinski unterwegs zu sein im Winter. Das sind Dinge, die mir Freude bereiten und auch ich damit schaffe, den Kopf frei zu bekommen. Sehr häufig werden übrigens auch Familiengespräche bei diesen Aktivitäten geführt, also die Zeit, sich gemeinsam dann zu nehmen und dort sich auszutauschen, was ist zu Hause passiert, in Anführungszeichen, wenn man 2, 3 Tage unterwegs war. Das sind die Dinge, die einem auch Kraft und Halt geben. Zugegeben in München, aber natürlich auch in der Heimatregion. Und das, glaube ich, ist auch das Spannende, beide Möglichkeiten zu verbinden, das Städtische, das Urbane auf der einen Seite und das Ländliche, Bodenständige auf der anderen Seite. Das gibt, denke ich, schon allein durch den Ortswechsel viel, viel Kraft und Energie mit dazu, auch wenn es etwas mehr Reisetätigkeit dann natürlich auch hervorruft.
Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, wir sind soweit fast schon am Ende angekommen. Das ging jetzt sehr, sehr schnell, fand ich, Herr Prosser. Vielen lieben Dank auch für die Offenheit und für die klaren Statements, was sowohl das Berufliche, ich sag mal das Politische, aber auch das Private betrifft. Das war eine sehr runde Sache. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, ich glaube, es bleibt für die nächsten Jahre in jedem Fall spannend, denn was Sie mir jetzt so mitgegeben haben und denke ich auch den Hörerinnen und Hörern der heutigen Folge ist, wenn man auf den Menschen guckt, eine gewisse Demut zu behalten, auch eine gewisse Klarheit, eine klare Orientierung sich zu geben, sich gut vorzubereiten und trotzdem auch flexibel zu sein für Veränderungen in der, ich sag mal, politischen Ecke, natürlich die Lobbyarbeit zu betreiben, damit die Themen auch weiterhin im Sinne auch der Sparkassen funktionieren. Das ist ja mit einer der Hauptaufgaben. Und zum anderen natürlich auf der Arbeitsebene zu schauen, dass wir die Dinge, die wir hier konzeptionell entwickeln, dass wir sie stark in der Umsetzung denken, dass wir sie miteinander zueinander bringen und dass sie am Ende auch Wirkung entfalten bei den Häusern, die es brauchen. Das sind am Ende die Sparkassen. Also von daher ein sehr rundes Bild, wie ich finde. Ich hoffe, ich habe es auch richtig zusammengefasst und möchte mich da nochmal herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich natürlich auch auf das ein oder andere Feedback, was hier gerne zu dieser heutigen Episode gegeben werden darf. Wir haben auch eine zentrale Mail-Postfachadresse eingerichtet, podcast@s-c.de. Ja, es darf weiterhin gespannt sein. Es kommen neue Gäste, neue spannende Statements mit dazu. Und denkt auch bitte gerne an das Abonnieren des Podcasts. Wir haben den auf Spotify, Apple Podcasts und anderen Plattformen entsprechend eingestellt. Und ja, ich freue mich auf viele weitere Gespräche, lieber Herr Prosser. Herzlichen Dank an Sie.
Vielen herzlichen Dank, Herr Ruh, für die Einladung, für die interessante Gesprächsführung. Ruhe im Studio ist der Überbegriff und ich habe Sascha Ruh zu danken für die Möglichkeit, den ein oder anderen Einblick auch zu gewähren. Es wird uns allen gut tun, wenn wir uns mehr miteinander beschäftigen und einander zuhören. Vielleicht kann man das ein oder andere auch für sich mit aufnehmen, adaptieren. Ihnen allen eine gute Zeit und herzlichen Dank nochmals für die Einladung.
Vielen lieben Dank. In diesem Sinne, danke an alle, die dabei waren und jetzt ist wieder Ruhe im Studio.